Wie sehr ich auch Probleme habe, zu laufen und meinen Weg zu halten, ich darf zu Papa kommen, so wie ich bin. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht. Wenn alle gegangen sind, er ist da. Wenn alle dich ablehnen, er ist da. Zu ihm kannst du kommen, Papa sagen.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Episode 68, wir sind wieder da. Die Macht der Worte. Guten Morgen, guten Nachmittag oder guten Abend oder auch vielleicht gut Pump. Wahrscheinlich hörst du es im Fitnessstudio. Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört. Wir haben weitere interessante Themen. Und zwar sind wir weiterhin bei Michael Stahl, der sagt, was gibst du eigentlich an mit den Dingen, die du kannst? Erzähl doch lieber die Dinge, die du nicht kannst und deine Schwächen. Michael und Steve sprechen über Fränkisch, also wir sprechen ja Fränkisch. Und ja, da erzählen sie so ein bisschen, wie die Sprache manchmal ja zum Hindernis wird und schwierig ist. Dann reden wir weiter bei Dein Wort über die Offenbarung und das Jesu kommen, beziehungsweise mit dem ich mich beschäftigt habe, dass Jesus bald wieder kommt. Und Dominik, mein guter alter Freund Dominik, der jetzt wieder Single ist, erzählt, wie man eigentlich so Frauen findet als Single in Gemeinden, weil manchmal, wenn du nicht in einer größeren Gemeinde bist, kann es sein, dass du der einzig 30-Jährige bist, der in der Gemeinde rumspringt. Genau, jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei Die Macht der Worte, halt die Ohren steif und vergess nicht, wir suchen dich als Hörer, wir würden dich gerne kennenlernen, erzähl uns, schreib uns eine DM auf Instagram oder diemachtderworte@mail.de, 3 Fakten über dich, die lustig sind oder auch speziell über dich, welche Hobbys du hast, was dir mal widerfahren ist. Genau, dann wünsche ich dir viel Spaß bei Episode 68, ciao.
Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
Okay, wir waren letzte Woche in der Offenbarung 2 und wir bleiben in der Offenbarung 2. Wir haben das Sendschreiben an Ephesus in Kapitel 2, 1 bis 7 gehört. Und wir bleiben da einfach. Wir haben letzte Woche ein bisschen drüber geredet, über Lob und Mahnung und wie Jesus quasi Mahnung zwischen Lob packt. Quasi so wie ein leckeres Knoppers oder ein Hanuta oder aber auch ein Toffifee, wo die Nuss umgeben von Karamell und Schokolade doch ein bisschen härter zu beißen ist, aber wesentlich einfacher zu verdauen als die Nuss alleine. Okay, Spaß beiseite. Ja, was lesen wir aus diesem Vers raus? Ich bin in Offenbarung 2,2 und da steht, ich kenne deine Werke. Und das will ich dir auch sagen, oder das will ich dir auch zusprechen, wie wir Charismatiker das sagen. Gott kennt deine Werke. Jesus kennt das, was du tust, das, was du im Offensichtlichen tust, aber auch das, was du im Verborgenen tust, das, was du vielleicht in deiner Familie für deine Tochter, für deinen Sohn machst, aber auch, was du für deinen Ehemann oder Ehefrau machst. Die guten und die schlechten Sachen. Jesus sieht dich, mein Freund. Denk mal drüber nach. Nein, okay. Also nichts ist vor ihm geheim. Nichts ist vor ihm geheim. Und Jesus sieht, und das sagt ja auch quasi hier dieser zweite Vers, die Mühen. Und vielleicht geht es ja auch so, dass du dich in deiner Gemeinde, vielleicht aber auch nur an einer Person abmühst, die in Richtung Jesus zu drängen oder zu ziehen. Und es ist für dich mühselig und echt nervig. Dann sagt aber auch Jesus, hey, ich sehe deine Mühe, aber ich sehe aber auch dein Ausharren. Also deine Geduld, dass du es trotzdem machst, dass du trotzdem dran bleibst, dass du wartest. Voll gut. Und das Böse. Vielleicht bist du jemand, der das Böse nicht erträgt. Und es gibt so Gerechtigkeitsmenschen, vielleicht würde ich mich da ein bisschen dazu zählen. Ich will euch eine unglaublich gerechte Geschichte von mir erzählen, wo ich ungerecht behandelt wurde. Und zwar war ich mit meiner Frau beim Rewe. Der Rewe ist ein Supermarkt bei uns um die Ecke. Und wir haben Flaschen abgegeben und wir hatten Flaschen im Wert von gefühlt 20 Euro. Ich glaube, es waren 5, aber gefühlt waren es 20 Euro. Wir sind da wie die Obdachlosen mit 7 Tüten zum Rewe gelaufen, haben die Flaschen reingeschmissen, waren total glücklich, dass der Einkauf günstiger wie nie zuvor wird. Und haben wir vergessen, auf diesen depperten Knopf zu drücken, dass wir quasi den Kassenbon bekommen. Sind weggegangen, haben quasi alles eingekauft. Nach 5 Minuten oder 3 ist mir eingefallen, ey Mist, Mann, wir haben den gefühlt 20 Euro Pfandbon in dem Ding nicht gelöst. Ich bin zurückgesprintet. Man sieht mich normalerweise nicht sehr viel rennen, aber da war ich schon ein Flixer, junge Mann. Bin da hingelaufen zu diesem Pfandautomaten und dann stand da einer, den ich dann gefragt habe, Entschuldigung, hast du da gesehen, dass da schon 5 Euro vielleicht drauf waren? Und dann hat der gute Mann mich so angelogen und hat gesagt, naja, ich habe da nichts gesehen. Auf seiner Uhr, also auf seinem Geld, waren aber, keine Ahnung, 10 Euro, 15 Euro und ganz ehrlich, also wer hat denn 10 Euro Pfandflaschen daheim? Keiner. Und dann war ich so sauer, weil ich wusste, oder auch nicht wusste, ich dachte mir, der hat mich 100% angelogen, weil für 10 Euro, geht doch nicht. Da ist mit Sicherheit unser Geld mit dabei. Bin ich zu meiner Frau gegangen und ich bin sehr emotional manchmal, vor allem wenn ich mich betrogen fühle. Und bin zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, Alter, der hat mich jetzt da echt angelogen. Und dann hat meine Frau gesagt, ah, das ist natürlich doof. Und die fragt dann immer. Und das, wer uns verfolgt, der weiß auch, meine Frau kann Fragen stellen, wenn ich genervt bin. Also da weiß ich, wenn ich meiner Frau irgendwas sage und die stellt mir dann ein paar Fragen, na, da weiß ich, da explodiert, da, also da klappt mir das Messer in der Hosentasche auf, wenn die mich dann noch weitere Fragen fragt über Situationen, für die ich nichts kann. Oder wo ich ungerecht behandelt worden bin. Auf jeden Fall haben wir dann eingekauft, haben natürlich dann auch unsere 25 Euro Gutschein nicht einlösen können, weil ja dieser nette Mann mich beschissen hat oder mich angelogen hat. Und dann war es so, dann sind wir rausgelaufen und habe ich gesagt, Elida, weißt du was? Solchen würde ich sagen, weißt du was? Wenn du mich nicht angelogen hast, soll Gott dich segnen, aber wenn du mich angelogen hast, soll dich Gott verfluchen. Und, meine Frau hat dann gesagt, naja, sollen wir nicht unsere Feinde segnen? Ja, es war wieder so eine typische Situation, wo man natürlich dann anerkennen muss, dass die Frau ja doch mehr drauf hat als Zahnbelag. Ja, auf jeden Fall das Böse ertragen. Das war mein Beitrag zum Bösen ertragen. Übrigens ist mir aufgefallen, und das will ich euch mal sagen, weil das ist mir sehr wichtig. Also es ist mir echt wichtig. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr Fake News kennt. Und es ging jetzt für Corona, habe ich vor 2 Wochen eine Sprachnachricht bekommen, dass im Gospelforum, das ist eine größere Gemeinde in Stuttgart, wahrscheinlich die größte in Deutschland, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber auf jeden Fall, dass aus dem Gospelforum jemand in China war, der quasi in der Stadt, ich weiß nicht, wo Corona ausgebrochen ist, Xuanwao, da Missionarin ist und die jetzt festgestellt hat, dass die Christen, weil es ja anscheinend in einer Gemeinde ausgebrochen ist, als erstes Corona oder mit als erstes, dass deren Christen ihr Blut Immunkörper beziehungsweise ja Antikörper gegen Corona haben und jetzt quasi die ganze Gemeinde Blut abgezapft bekommt, weil sie alle damit heilen. Und dann habe ich diesen Personen, ich habe es von mehreren bekommen, habe ich gesagt, ey, ist voll schön, wenn es so ist, freue ich mich, aber prüf doch nochmal nach, ob es wirklich so ist. Also einfach so aus Gefühl, weil ich habe ein paar, man merkt es bei älteren Leuten, die schicken da einfach mir nichts, dir nichts Nachrichten, ohne doppelt zu prüfen, sagen es die Wahrheit und dann nach 2 Stunden kriegst du eine Nachricht zurück, doch nicht. Und genauso war es auch bei dieser Sprachnachricht, war doch nicht so, dass das von dem Gospelforum kam und auch nicht, weiß nicht, ob es stimmt. Und dann ist mir was aufgefallen und zwar, in unserer jetzigen Zeit bedecken wir Sünden und Vergehen mit neuen Wörtern, die nicht so schlimm sind, wie zum Beispiel Fake News, anstatt man sagt Lüge oder Lügenpresse oder was auch immer. Es ist jetzt quasi vielleicht auch nicht so wichtig, aber mir ist es aufgefallen, wir werden da echt interessant manipuliert, dass quasi jetzt das nicht so hart ist. Weil Fake klingt natürlich nicht so hart wie Lüge. Wollte ich nur mal erwähnt haben. So, jetzt lass uns mal weitermachen mit Offenbarung, bevor ich hier mich verquatsche. Es ist ja hier auch über die Bibel und nicht über mein Leben oder so, meine Ansichten. Also, wir waren hier Böses ertragen und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und sich und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden. Und ich finde es interessant, weil du musst mal drüber nachdenken, Apostel, ne? Wer den fünffältigen Dienst ein bisschen kennt oder sich dafür interessiert oder auch gelesen hat, ist es so, dass der Apostel alle anderen 4 Felder oder Dienste abdeckt oder mit involviert hat. Das heißt, der ist der Lehrer, der Prophet, der Evangelist und noch einer war der Lehrer, Prophet, Evangelist und Hirte. Genau, Hirte. Und das ist interessant, weil nämlich wir lesen hier Apostel, aber im Prinzip, das ist mir jetzt nämlich gerade eingefallen, das hat jetzt keiner irgendwie von irgendeiner App gesagt oder so, aber die decken alle diese Bereiche vom fünffältigen Dienst mit ab. Das heißt, jeder dieser fünffältigen Dienstbereiche ist nicht ist, aber kann unter falschen, also Lügner, hier steht Lügner, als Lügner enttarnt sein. Das heißt, es könnten Hirten sein, die Lügen verbreiten, beziehungsweise in die Irre führen. Entschuldigung, Apostel, die in die Irre führen, war ja eh da, Hirten, Propheten und so weiter. Lehrer, die quasi falsches vorleben. Und da müssen wir echt aufpassen. Müssen wir wirklich aufpassen. Gut. Lügner und Apostel nennen und es nicht sind. Und du hast sie als Lügner befunden. Genau dazu nochmal, ne? Fake ist zwar schön und vielleicht trifft es auch auf den Punkt, wenn es fake ist, aber im Prinzip ist Fake noch zu milde eigentlich. Es sind tatsächlich Lügner. Es sind keine Fake-Apostel, es sind Lügner. Gut. Und hast vieles getragen um meinen Namen willen. Und vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht hast du vieles ertragen und getragen für Jesus. Vielleicht bist du halt mit einer der effektivsten in deiner Gemeinde. Ich will dir sagen, Jesus sieht dich, okay? Der sieht dich und erkennt das an. Und das Schönste ist, und du bist nicht müde geworden. Und manchmal wird man müde und mir ging das so, bevor ich in Elternzeit gegangen bin, war ich nicht nur müde von meiner Arbeit, weil da das nicht alles so ist, wie ich es mir gerne wünschen würde, kollegial, aber ich war echt müde von der Arbeit und ich muss sagen, auch in den Färöerinseln, in der Elternzeit ist mir bewusst geworden, dass ich in dieser Gemeinde, in der ich gerade bin, so viel mache. Und nichts dagegen gegen helfende Hände. Und ich habe mir mal sagen lassen, in den 90ern oder vielleicht auch noch in den 80ern war es so, dass quasi jeder oder alle viele mitgeholfen haben und viele quasi den Fehler gemacht haben, ihre Gemeinde unter den Dienst in der Gemeinde zu stellen. Also quasi Gemeinde vor allem anderen. Und mittlerweile ist es aber so, anscheinend jetzt in den 2000ern, dass einfach Gemeinde, Familie über alles geht. Und diese Balance zwischen wir helfen der Gemeinde und wir versuchen das unserer Familie zu verklickern, hey, heute geht's einmal nicht, aber auch diese Balance, wir sind jetzt mit der Familie zusammen und können jetzt gerade nicht mit der Gemeinde mitmachen, ist ein Ultraspagat. Und ich merke das bei uns, in unserer Gemeinde quasi das ältere Kaliber, das investiert sich, also jetzt auch nicht alle 100%, aber diejenigen, die sich investieren, die machen das schon fast Vollzeit, ohne Vollzeit hier angestellt zu sein. Und die Jugendlicheren, also quasi mein Alter, 30 abwärts, die lassen sich besäuseln und stehen auf Entertainment. Aber das Wichtige, was ich dir eben sagen will, ist, Jesus sieht es, wenn du nicht müde geworden bist. Und es ist gut so, dass du nicht müde geworden bist. Und ich glaube auch ganz viel, dass Gott da dir geholfen hat, dass du nicht müde geworden bist, für sein Reich zu arbeiten. Und du, wenn du nicht die ganze Ernte gesehen hast in deinem jetzigen Leben, kein Stress, Mann. Weil nämlich die Ehre kommt nicht vom Menschen, sondern von Gott allein.
Die Macht der Worte. Michael und Steve und ihre 5 Minuten.
Du, Michael.
Ja, Steve, was möchtest du sagen?
Ich habe bemerkt, wir reden sehr viel Dialekt in unserer Kategorie.
Meinst du, das kann ich mir gar nicht vorstellen?
Doch, natürlich. Und es fällt mir sehr leicht, auch Hochdeutsch zu reden. Doch mit dir fällt es mir sehr schwer, diesen fränkischen Dialekt abzulegen.
Das brauchst du auch nicht, denn man kann ruhig auch Fränkisch sprechen. Denn wenn man so spricht wie wir, klingt das etwas doof.
Wie Roboter.
Wie Roboter.
Wie Roboter.
Na, frei.
Und wir sind auch ein wenig lustig. Jetzt übertreiben wir natürlich auch ein wenig.
Ein wenig.
Ein wenig. Aber es wäre mal interessant zu wissen, wo unsere Hörer so aus Deutschland herkommen.
Das wäre interessant, ja.
Aber ich habe mir mal was überlegt. Zum einen wollte ich mal was sagen. Michi, weißt du eigentlich, was du mit Jesus gleich hast?
Den Dialekt? Nein, ich denke die Figur. Weil er war so durchtrainierter Schreiner.
Ach so.
Ja.
Und du?
Egal, jetzt nächstes.
Und zwar, was du mit...
Ich wollte es doch gesagt haben.
Mit Jesus, was du mit Jesus gemeinsam hast. Mit
Jesus. Das Kreuz.
Das Kreuz. Das breite Kreuz.
Ja.
Dass ihr beide quasi der Maria ihr Bau seid. Weil deine Mutter heißt auch Maria.
Genau.
Ja, Kreuz hast jetzt du gesagt.
Ja, Kreuz ist ja praktisch ein fränkisches Wort für Kreuz.
Ja.
Und Jesus hat ja eine gewisse Verknüpfung zeitweise mit dem Kreuz gehabt.
Ja.
Und ich habe Schmerzen am Kreuz auch. Er lud unsere Schmerzen ans Kreuz und auch meine Kreuzschmerzen. Mhm. Also mal Kreuz, sagt man auf Fränkisch.
Ja, auch wenn man flucht, kann man das so sagen? Sagt man Kreuz Donnerwetter?
Das verwenden wir dann auch gerne mal, wir Franken.
Ja.
Ich nicht.
Wir auch, ja.
Nein, wir nicht.
Und was meine Oma immer gern macht, das fällt mir jetzt gerade an, Jesus, Maria und Josef, hat sie immer gesagt.
Das sagt der typische Franke oder Fränkin, ja, richtig. Ja.
Also Jesus, Maria und Josef. Da möchte ich mal gerne.
Godalana.
Godalana. Ja, oder halt, wusstest du eigentlich, jetzt muss ich tief fränkisch reden, dass Hosen A-Wiederkäuer sind?
Das ist ja diese große Streitfrage. Ne? Viele Leute sagen ja, die Bibel ist falsch, weil in der Bibel steht, Hosen sind Wiederkäuer. Und das stimmt ja nicht, das sind ja Nagetiere.
Ja.
Aber... Da haben ja die Wissenschaftler was rausgebracht über die fränkischen Hosen. Aber vielleicht sollten wir unsere Hörer erst einmal aufklären, worüber wir überhaupt reden.
Ja, davor will ich noch kurz was sagen. Du hast ja gesagt, Wissenschaftler haben was rausgefunden. Danach haben sie aber wieder reingefunden. Aber Comedy-Gold ist das. Ja, Hosen auf Fränkisch sind ja Hosen, die Hasen.
Die Hasen.
Weil es gibt so einen schönen Satz, kannst du den sagen, Michi?
Ja, wo die... Hosen husen und die Hasen Hosen hassen, da bin ich daheim. So heißt er.
Richtig.
Das heißt auf Hochdeutsch, wo die Hosen zum Anziehen husen heißen. Und die Hasen, die Tiere, ja, die auch doch Wiederkäuer sind, Hosen ja. heißen, da ist mein Zuhause nicht fern.
Richtig. Und was ich auch gemerkt habe, auf Fränkisch klingt Teufel ein wenig lustiger.
Ein wenig lustig, der Teufel.
Der Teufel nochmal nein. Ja, richtig. Oder der Herrgott. Ja. Also Gott sagt man, also im tiefsten Franken sagt man, glaube ich, nicht direkt Gott, sondern nee, der Herrgott.
Der Herrgott.
Der Herrgott.
Der Herrgott im Himmel.
Oder der Pfarrer.
Pfarrer im Himmel, ja.
Was sagt denn der Franke so beim Abendmahl? Jetzt, wenn Jesus da beim Abendmahl, wie hätten das so ein Franke in seinem fränkischen Dialektlebächler reingeschrieben?
Der einmal, dass das schmecken.
Der Vesper. Und Jesus hat das Vesper gebrochen.
Ja. Das ist dann nur Witz. Hoffentlich nicht.
Und hast du ja schon Kontakt gehabt, vor ein paar Wochen haben wir ja schon mal drüber geredet, dass du ja mutiger bist als ich.
Ja, das
steht ja auch was in der Bibel, der hat ganz viele Briefe geschrieben, und zwar der Petrus.
Oder meinst du? Oder meinst du den Paulus?
Ich glaube, mein Nachbar heißt Petrus.
Der Petrus.
Der ist so Russe. Ja. Der Petrus. Ja, und, und der Mose halt mit seinem Stecken auch, wie er ihn hingeschmissen hat vor die Ägypter. Ich habe jetzt mir da halt einmal was aufgeschrieben, brainstorm-mäßig.
Was hat das mit Fränkisch zu tun?
Naja, ein Stecken.
Ein Stecken.
Ein Stecken.
Steckerla. Verkleinerung, Steckerla.
Ja, und die Franken, die machen ganz viel solche Sachen. Mhm. Ne?
Wir sagen alles ein wenig niedlich, so Steckerler.
Christkindler.
Christkindler.
Das stimmt. Mhm. Ja, falls ihr mal vorbeikommen wollt, nächstes Jahr ist es wieder. Na, dieses Jahr ist es wieder so.
Ja, da.
Christkindlersmarkt.
Markt. In Nürnberg ist der Christkindlersmarkt.
Genau, jetzt müssen wir aufhören, weil nicht, dass der Petrus von unten nochmal klopft und du Angst hast, Michi.
Die Macht der Worte. Revolution. Das Herz verdreht.
Letzte Woche haben wir vom Dominik gehört. Hallo Dominik, zurück.
Hallo Steve.
Wir schauen ein bisschen so in dein Leben. Und da du 29 bist und es ist ja unfassbar, immer noch Single.
Mann, Mann, Mann.
Wir haben zum Schluss der letzten Woche haben wir einen Aufruf gemacht, wer deine Stimme sympathisch findet. Den unterstützen wir gern. Wir haben schon bei Oli Bagno probiert, da hat sich keiner gemeldet.
Ja.
Vielleicht bist du jetzt quasi das erste Pärchen von Die Macht der Worte. Wir zahlen dir dann auch die Flitterwochen.
Okay, dann meldet euch. Ne? Die E-Mail-Adresse wird nochmal eingeblendet.
Genau. Wir waren stehen geblieben, dass du letzte Woche hast du jemanden einen Korb gegeben, weil sie keine Christin war. Und dann kam für dich eine Zeit als Single wieder.
Genau.
Und du hast ja gesagt, man vermisst es schon ein bisschen, wenn man unterwegs ist mit anderen Pärchen zum Beispiel. Oder ja, du hast gesagt, du willst auch die Liebe, die du hast, weitergeben.
Mhm.
Wo hast du denn überall gesucht? Oder wie hast du denn dich informiert? Wie ist denn, erst mal die Frage, wie ist denn das in christlichen Gemeinden als Single? Also wie findet man da welche? Was war denn deine Strategie? Auf Lobpreisabende gehen und der die Hände am längsten hebt?
Die Heiligste raussuchen, genau. fast so, ja. Ich glaube, es ist möglich, aber es ist schwierig, in den eigenen Gemeinden jemanden zu finden.
Mhm.
Vor allem, wenn die Gemeinde vielleicht nicht so groß ist. Oder also bei mir in der Gemeinde ist es auch schwierig, weil in meinem Alter bin ich der Einzige, mal abgesehen von meinem Kumpel, von Martin.
Mhm.
Und ansonsten sind die da halt alle schon so Anfang 40 oder eben 18 und mit 29 ist dann da die Altersspalte zu beiden Seiten doch recht groß, was ein wenig komisch ist.
Ja.
Gut, aber bevor ich so alt geworden bin, habe ich es auch probiert und bin dann halt eben mal in andere Gemeinden gegangen, zu anderen Jugendkreisen oder irgendwelchen Jugendgottesdiensten, keine Ahnung was, und habe immer so ein bisschen geguckt und versucht, Kontakte zu knüpfen, was nicht so gut funktioniert hat.
Okay.
Was, glaube ich, aber auch an mir liegt.
Weil?
Vielleicht wegen meiner Erscheinung und weil ich ja doch wegen einer ruppige Art habe. Ne? So ein bisschen so ein Bauernslang. Ja, also keine Ahnung. Ich glaube, ich bin nicht so das, was die mit 20-jährige Christin sucht.
Was meinst du, was die suchen? Also wie müsstest du sein, damit dir die Christenweiber, wir sind ja kleine Christusse, mhm, und quasi die Christussen, die hinterherlaufen.
Ja, keine Ahnung, ich glaube irgendwas zwischen Brad Pitt und einem von die Jonas Brothers gefühlt. Aber ich weiß nicht mehr, wie die ausschauen. Ich weiß bloß, dass die alle feiern.
Aber meinst du auch charakterlich, dass es irgendwie eine Frau, weil ich habe nämlich einen Freund, der ist, glaube ich, auch Single und ist schon 31. Mhm. Und der sagt, Christinnen haben so hohe Erwartungen, die keine alte Sau erfüllen kann.
Das Gefühl habe ich auch ein bisschen.
Okay.
Also ich habe viel gedatet auch. Mhm. Ja, soll ich gleich den Sprung machen?
Tu, wie du willst.
Okay, also ich habe auch dann versucht, die neuen Medien mit einzubeziehen und habe im Internet geschaut, wo man christliche Frauen kennenlernen kann. Mhm. Und da gibt es verschiedene Portale. Da gibt es himmlischplaudern.de, was schon fast ein bisschen nach 18er-Treffen klingt. Und dann gibt es, ich weiß gar nicht mehr, wie die alle heißen, und eine Plattform gibt es, die ist ganz gut, die heißt Christ sucht Christ. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich halte eigentlich nichts davon, mhm, ne, von diesem Online-Zeugs. Also bin ich kein Freund davon. Wenn es funktioniert und es scheint zu funktionieren, dann ist es schön für die Leute. Mhm. Ich finde es ein wenig seltsam. Vor allem, dann schreibt man die Leute an und ich mag das nicht, ewig hin und her zu schreiben zum Beispiel. Ich mache halt Nägel mit Köpfen. Ich sage so, komm, treffen wir uns einfach auf einen Kaffee eine Stunde. Wenn es gut ist, dann schauen wir, wie es läuft. Und wenn es nicht gut ist, dann sag halt einfach, nee, sorry, das ist es nicht. Mhm. Und dann ist okay, dann hat keiner was gewonnen und keiner was verloren. Mhm. So, dann haben wir vielleicht eine Stunde uns gut unterhalten, dann vielleicht nicht ganz so schlechten Kaffee getrunken und das war doch auch was wert.
Das stimmt. Sind da Bilder abgebildet? Also man kann sich die Personen vorher schon anschauen oder kommt da dann quasi der Ötzi und du denkst dir so?
Also es gibt Leute, die Bilder hochladen. Mhm. Ich habe das auch gemacht, weil, ne, Karten auf dem Tisch.
Klar, hallo. Sieht gleich jeder, der so ausschaut wie ein Massenmörder.
Genau, genau. Also lasst euch nicht von meiner charmanten Stimme und meiner eloquenten Ausdrucksweise täuschen.
Richtig, ja.
Nee, genau, und ich hatte Bilder drauf und ich habe auch meistens immer irgendwie mit welchen geschrieben, dann die auch Bilder haben, mhm, weil ich es einfach schwierig finde, so mit Blind Dates oder sowas, das ist auch Blödsinn. Mhm. Also, keine Ahnung, ich meine, selbst wenn du jetzt halt nicht ausschaust wie ein Topmodel, das tue ich ja eben auch nicht, mhm, musst du dich nicht dafür schämen und wenn du jetzt irgendeine Behinderung hast und im Rollstuhl hockst, dann brauchst du dich eigentlich auch nicht dafür schämen, dann mach halt irgendwo ein gutes Bild und lade es hoch. Aber das finde ich halt ehrlicher. Ja, ja, das klingt jetzt blöd. Ich muss auch ein bisschen lachen.
Ich denke gerade dran, so ein Rollstuhlbild, und um das halt zu kaschieren, lässt dich einfach kurz gegen die Wand stellen und versuchst es so lange zu halten, bis jemand den Auslöser drückt und dann lässt sich wieder in den Rollstuhl rein. Nichts ja, gegen, wie heißen die? Handicaplers.
Ja. Ja. Genau. Ja. Ja, also ich finde es halt einfach ehrlicher, wenn man ein Bild hochlädt. Mhm. Vielleicht ist das auch für manche der Reiz irgendwie so, oh, die hat kein Bild, vielleicht ist die voll hübsch, keine Ahnung was. Ich finde es halt doof, ne? Weil ich meine, mhm, wenn du irgendwo hingehst und jemanden kennenlernst auf einer Veranstaltung, dann siehst du ja auch, wie er oder sie ausschaut. Mhm. Also lad halt einfach ein Bild hoch.
Ja.
Genau. Ja, dann habe ich da mit mehreren immer wieder mal ein wenig geschrieben.
Du hast dich auch an- und abgemeldet mal, ne?
Oder? Ja, voll oft.
Okay. Also weil du dann quasi so die Scham hattest, so jetzt bin ich da bei Christ zu Christ oder himmlisch plaudern und da habe ich keinen Bock mehr drauf, oder?
Ja, auch weil, also irgendwie, ne, Scham nicht direkt, aber ich finde es halt irgendwo doof oder lächerlich so. Mhm. Sorry, ist jetzt auch kein Hass gegen die Sachen, oder wenn es jemand verwendet, dann gerne halt, ne? Mhm. Aber wie gesagt, ich bin halt kein Freund davon. Und dann habe ich halt mein Glück versucht und dann ist es nichts geworden. Und dann habe ich mich wieder abgemeldet, vor lauter Frust. Und so ein halbes Jahr später habe ich mir gedacht, na komm, probier's halt nochmal. Und mhm, wie das halt so ist, wenn man dann so ein bisschen auch Unruhe hat. Mhm. Ne? Weil man, also ich bin ja auf der Suche. Mhm. Ja.
Denkt man sich dann nicht manchmal, also wenn das nicht klappt, ich weiß nicht, wie viel gescheiterte wie soll man das sagen?
Versuche,
du hattest. Aber denkst du dir dann nicht, naja gut, jetzt will halt vielleicht Gott einfach, dass ich Single bleibe mein ganzes Leben. So wie Paulus das mal gesagt hat. Ist das jetzt einmal durch den Kopf gegangen?
Mehr als einmal.
Okay.
Und auch ein Freund von mir hat halt auch Probleme mit dem Single-Dasein und hat sich dann mit mir schon öfter mal unterhalten und hat auch gemeint, so, ja, er hat da Vorträge gehört, Und da hat der Redner eben gesagt, so, nicht jeder ist zur Ehe berufen und sowas. Mhm. Und da stößt du halt auf, bei mir voll auf taube Ohren. Das ist genauso wie wenn du datest und dann wird's nix und man ist so ein bisschen enttäuscht und dann kommen die Leute und mit ihren ganzen Kalenderspruchweisheiten, jeder Topf findet seinen Deckel und das war nicht die richtige Zeit und keine Ahnung was, ich hasse das einfach. Ne? Ja,
vielleicht bist du ein Wok.
Vielleicht bin ich ein Wok, da ne? Muss halt Frischhaltefolie drüber.
Ja, was denkst du denn, weil Paulus sagt ja nicht nur, dass es Leute gibt, die sind dazu berufen, Single zu sein, sondern über das, was Paulus sagt, dass manche sich selbst, ich nenne es jetzt mal verstümmeln, so sagt es Paulus nicht, aber quasi zur Nicht-Beziehungsfähigkeit.
Die Eunuchen?
Nee, verstümmeln ist das falsche Wort, wie sagt man da? Dass,
die nicht fähig sind ja, zur Ehe und so.
Aber sich selber dazu nicht fähig machen. Was hältst du denn davon? Bist du unfähig?
Anscheinend. Nee, ja, ich glaube, das gibt's ja. Also jeder macht so sein Ding und lebt sein Leben. Mhm. Und ich glaube, je nachdem, mit was für Leuten du dich umgibst und womit du dein Leben füllst, macht dich das beziehungsunfähig. Und nicht nur Beziehung zwischen Mann und Frau, sondern auch Beziehung zwischen Mann und Mann. Und jetzt halt nicht eben im erotischen oder Liebessinne, sondern wirklich, dass man sich schwer tut, freundschaftliche Beziehungen, Arbeitsbeziehungen oder sonst was zu haben. Mhm. Weil man einfach sich mit dem Falschen füllt oder sich so zurückzieht und isoliert.
Okay. Hast du in deinem Single-Sein mal eine Phase gehabt, wo du gesagt hast, okay, jetzt habe ich so empfunden, dass Gott mir eine Zeit lang dieses Beziehungssuchen auf Pause drückt? Also um mich vielleicht selber mehr zu entwickeln oder, keine Ahnung, all die Sachen aufzuarbeiten?
Ich hatte so eine Phase, ja. Und es war, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, ob es so eine Art Erkenntnis war und ich mich voll heilig gefühlt habe oder so, oder toll, dass ich jetzt, oder ob es aus Enttäuschung heraus war. Mhm. Aber ich meine, wir haben uns ja auch schon über die ganzen Jahre viel unterhalten und du standest mir da immer gut mit Rat und Tat zur Seite. Also ich hatte die Phase und ich habe mir dann gedacht, so okay, vielleicht bin ich noch nicht so weit und habe dann versucht, an mir arbeiten zu lassen oder an mir arbeiten lassen. Ich weiß es nicht genau, weil ich auch nicht weiß, ob sich da groß was verändert hat. Das, ja, man sagt ja immer so, man verändert sich selber nicht. Ne? Also ich weiß nicht, wie das andere sehen, aber wenn man zurückschaut, sagt man, ja, ich bin doch immer noch der Gleiche. Mhm. Aber dass man sich verändert hat, sieht man oft nicht.
Ja.
Oder dann wirklich erst später im Nachhinein. Und ich hatte so eine Phase, wo ich dann auch gesagt habe, so okay, vielleicht ist es auch okay, jetzt Single zu sein. Und das war auch eine Phase, wo ich es genossen habe, mal Single zu sein. Also so
wie lange war die Phase?
Ich weiß nicht, vielleicht ein halbes Jahr oder so.
Okay.
Was für mich schon sehr lang ist. Ne? Ja, also,
klar.
Und da war es auch gut, weil ich dann das einfach mal wirklich als Geschenk sehen wollte. So, ich kann jetzt einfach machen, was ich will. Ich kann aus dem Haus gehen und heimkommen, wann ich will. Ich kann essen gehen, was ich will. Ich kann ins Kino gehen und welchen Film anschauen, welchen ich will. Kann mit dem Motorrad wegbleiben und keine Ahnung was. Und das war auch gut. Aber die Phase hört halt irgendwann auch auf, weil irgendwann, ja, das klingt jetzt blöd, es so zu sagen, aber weiß man die Sachen eben nicht mehr zu schätzen. Oder man sieht eben halt dann auch wieder das, wonach man sich sehnt. Das rückt dann wieder in den Vordergrund. Und dann ja, ist die Phase vielleicht einfach vorbei.
Okay. Meine letzte Frage für diese Woche ist, meinst du, dass wenn jetzt dessen Single hört und der quasi jetzt so dieses Ultra-Verlangen hat nach einer Freundin, dass diese Phase zu sagen, weißt du was, das Ultra-Verlangen schieb mal beiseite und genieß erstmal dein Single-Sein für eine Weile. Meinst du, das ist für die Person wertvoll und was kann das der Person bringen?
Puh. Boah, ist echt schwer. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, dass mich das verletzt hat. Wenn einer gemeint hat, so ja, sieh es doch mal als Chance oder so. Auch wenn es echt ein gut gemeinter Rat war von den besten Leuten, ja, aber weil ich es halt nicht wollte. Also ich,
Ja, ich glaube, ich habe es dir mal gesagt und habe dir gesagt, Mensch, sei froh, dass du Single bist, ich bin verheiratet. Ja. Jetzt genieß doch einfach mal dein Scheißleben.
Ja, die Situation hatten wir ja. Ja, von dem her, ich glaube, in dem Moment ist es vielleicht verletzend. Und es, weißt du, ich finde, es gibt so viele Faktoren, wovon das abhängt, ob ich das jetzt annehmen kann oder nicht. Aber Single sein kann ein Geschenk sein, wenn man sich darauf einlassen kann und darauf einlassen will. Und dann hat man halt so ungefähr alle Freiheiten und kann an sich arbeiten und kann sich selber neu oder besser kennenlernen. Ja.
Gut, dann hören wir für diese Woche auf. Falls dir Hörer, dir weibliche Hörer, die Stimme vom Dominik gefallen hat, melde dich einfach mal bei uns. Wir haben auch ein Instagram und zwar heißen wir da die Macht der Worte. Wenn nett, melde ich doch. Nee, deinen sagen wir nicht, oder? Oder sollen wir den sagen?
Nee, vielleicht am Ende.
Ja, dann bleib dran, weil in 4 Wochen hört ihr am Ende und so weiter und so fort. Danke, Dominik.
Ja, danke.
Die Macht der Worte. Aus der Sicht, aus der Sicht.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
Michael Stahl, schön, dass du da bist.
Ja.
Wir sind in der zweiten
Woche. Du bist
Woche.
Bei mir.
Ach ja, stimmt. Ja, das fühlt sich trotzdem, wenn immer meine Geräte schön. Da so ja. stehen, dann fühlt es ja, sich nach Heimat an. Ja,
du fühlst dich wohl, ist doch gut.
Auf jeden Fall. Jetzt hast du letzte Woche erzählt, dass du mit Minderwertigkeit zu kämpfen hattest.
Ja, immer noch ein bisschen.
Immer noch ein bisschen. Ja. Ich finde es sehr sympathisch bei dir. Es gibt einen Podcast von der ICF, wo du auch so offen darüber redest, du machst jetzt nicht, also ich kenne so Christen, die dann so tun, als wäre alles heilig und alles super perfekt. Und ich finde es schön, dass du so nahbar bist für mich als netten Menschen. Jetzt habe ich mal eine Frage und zwar, wann hast du denn Gott so richtig kennengelernt? Also nicht, dass ich das in Frage stelle, wie du jung warst, aber wann war denn so ein Moment, so ein Aha-Effekt, wo du dachtest so, ey, so ist Gott tatsächlich.
Also ich hatte tatsächlich stets ein Problem mit Gott, dem Vater. Ich habe die Väter von anderen gesehen, ja. Und ich habe mich von meinem Vater, glaube ich, ein Leben lang geschämt, bis ich 37 war. Und dass ich was mit 37 Jahren zu meinem Papa gehe, ich sage bewusst Papa, weil früher habe ich ja Zeuge gesagt.
Okay.
Nach einem Traum, ich habe gespürt, er wird sterben, ja. Und ich wusste an dem nächsten Morgen, was ich zu tun hatte.
Ja. Okay.
Und du musst dir vorstellen, ich war in meinem Leben in vielen Ländern. Ich war bis in Mexiko, Afrika, New York. Aber mein Vater wohnte 140 Meter von mir weg, in einer Kneipe in Zimmer Nummer 5. Da war ich nie.
Okay.
Und dann ging ich bis dahin, das war bis dahin der schwerste Weg in meinem Leben, diese 140 Meter. Mhm. Und mein Verstand hat gesagt, du bist ein Idiot, du bist ein Depp.
Ja.
Der muss zu dir kommen. Und manche fragen mich ja, was hast du gefühlt? Ja, Angst. Aber irgendwo habe ich eine Entscheidung getroffen. Liebe ist eine Entscheidung. Da bin ich zu meinem Papa gegangen. Und die Beine waren schwer wie Blei und ich gehe in die Bude rein. Und er schaut mich an und ich glaube, er wollte anfangen zu schreien oder zu lästern, irgendetwas. Und mitten dort hinein habe ich gesagt, Papa, ich will dir nur sagen, wie lieb ich dich habe. Und vergib du mir. Und da kam, ich habe das bestimmt schon 1500 Mal erzählt, aber noch kein einziges Mal ohne Emotion. Ich bin, immer wenn ich das erzähle, gehe ich in Zimmer Nummer 5 rein. Und jetzt da, wo wir sitzen, ist 200 Meter weg der Ort, gell?
Ja.
Ja, und er schaut mich so 10 Sekunden sprachlos an und dann fragt er mich, warum kommst du zu mir? Und dann habe ich gesagt, weißt du, ich wollte dich immer verändern und damit ist Schluss. Du kannst weiter trinken, du kannst weiterhin gemein und verletzend sein, egal was du tust. Du bist mein Papa und deshalb liebe ich dich. Ja. Und dann kam er zu mir her und hat mich am rechten Oberarm so festgehalten. Das war seine Art der Umarmung. Und er sagte mir, ich habe dich immer lieb gehabt, Bub. Aber ich konnte es dir nicht zeigen. Und ich glaube, an diesem Tag bin ich Sohn geworden.
Okay.
Ja. Nicht, weil er das gemacht hat. Ich bin Sohn geworden, als ich zur Haustür raus bin und Richtung Zimmer Nummer 5 lief. Da bin ich Sohn geworden, weil ich Sohn sein wollte. Ich glaube, das ist eine Entscheidung. Ich glaube, der verlorene Sohn, als er nach Hause gegangen ist, da hat er entschieden. Ich bekenne meine Schuld. Ja. Ich will so nicht mehr. Ja. Er wollte zwar dann als Diener, als Sklave irgendwo arbeiten, aber tief in seinem Herzen war natürlich die Sehnsucht nach Papa. Und in dieser Zeit, ich hatte dann noch 2,5 Jahre mit meinem Papa, da habe ich Gott kennengelernt als Papa.
Ja. Okay.
Ja, das war unfassbar. Ich konnte das nachempfinden, wenn das Vaterunser im Aramäischen mit Papa beginnt. Ja. Und ich habe auch in dieser Zeit etwas gelernt, dass ich habe ja einen Sohn mit 26 Jahren. Ich lebe meinem Sohn nicht nur vor, wie sind wir Ehemänner, wie sind wir Nachbarn, sondern wie bin ich Sohn. Und das durfte ich alles auf einmal erleben und eine unfassbare Heilung in dieser Zeit.
Okay. Ja. Und also der ausschlaggebende Punkt war dieser Traum? Das war quasi dann Gott, der zu dir gesprochen hat? Und dann hast,
oder da
hast
bin ich vorsichtig. Ich bin sehr vorsichtig, wenn mir manche Christen immer sagen, Gott hat mir gesagt. Mhm. Weil das kann gefährlich sein, weil dann interessiert dich meine Meinung nicht mehr. Ja? Mhm. Und dann bist du vielleicht auch Beratungs- oder Kritikresistenz. Mhm. Ich denke, weil ich habe meinen Vater da ein paar Tage vorher gesehen, wie er besoffen dann auf der Straße lief. Mhm. Und dann habe ich gebetet, Gott, ich will einen Frieden mit ihm haben. Ich weiß aber nicht, wie das geht. Gell? Mhm. Und dann habe ich geträumt. Also okay. Ich sehe den Traum als Geschenk Gottes an, aber ich bin immer vorsichtig, wenn ich sage, Gott hat mir gesagt und Gott ist mir erschienen. Da bin ich sehr vorsichtig.
Okay. Ja. Und wie war denn das, also so, wenn ich jetzt mich in deine Lage versetze, sich mit meinem Vater zu versöhnen? Also du hast ja selber gesagt, da war ein bisschen Angst auch dabei.
Ein bisschen, ich habe mir fast ein Höschen gemacht.
aber... Also wenn ich, sagen wir mal, ich hätte jetzt Probleme mit meinem Vater.
Ja. Oder du kennst jemanden.
Ich kenne jemanden, genau. Ich kenne jemanden, der Probleme mit seinem Vater hat. Es gibt ja nicht diese 1, 2, 3 Schritte, mach so und so und dann passt alles. Oder gibt es die tatsächlich?
Das geht ja gar nicht.
Sondern?
Es geht nur um das, was du tust.
Ja.
Mir war völlig klar, als ich zur Haustür raus bin, der schmeißt mich raus. Mhm. Das war mir nicht wichtig. Ich musste mein Ding machen, Steve. Ich.
Ja.
Für mich, ich habe damit gerechnet, er sagt, hey, du Spinner, verpiss dich, ja. Sag mal, was ist mit dir los, ja? Das war nicht wichtig für mich. Da habe ich auch in dieser Zeit habe ich gelernt, Liebe erwartet nichts.
Okay.
Aber sie gibt alles, sie hofft alles, ja. Und als ich da rein bin, ich wollte nur sagen, wie sehr ich ihn liebe und ich wollte ihn um Verzeihung bitten. Und ich habe damit gerechnet, er sagt, sag mal, spinnst du, hau ab. Mach dich vom Acker.
Ja.
Das wäre völlig okay für mich gewesen. Mhm. Weil ich wusste, wenn er stirbt, ich habe mein Ding gemacht.
Okay.
Ja, und deshalb, Liebe ist eine Entscheidung. Ja. Und was der andere damit macht, Gott sendet seinen Sohn und die Welt lehnt ihn ab. Mhm. Das ist völlig okay. Das ist Liebe. Liebe erwartet nichts. Wenn wir mit Gott nichts zu tun haben wollen, ist doch okay. Okay. Auch wenn es traurig ist.
Ja, okay.
Aber Liebe nimmt es in Kauf. Ablehnung.
Mhm. Und dann hast du gesagt, du hattest auch Probleme mit Gott, dem Vater.
Ja.
Hattest du auch Probleme, wenn Christen ihn Papa genannt haben? Beziehungsweise hast du jetzt Probleme damit? Oder, also wie ist dein Standpunkt zu dem Titel Papa für Gott?
Genial. Mhm. Genial. Also mir hat mal, und vielleicht hört er das auch, ein wunderbarer Mensch, der ist Psychologe, ja, und Christ, der ist auch unter einer Vaterwunde oder mit einer Vaterwunde oder mit Verletzungen seines Papas groß geworden, ja, und wahrscheinlich ist er das auch Psychologe geworden, ja, okay. Um sich selber auch ein bisschen zu helfen. Ich glaube, das hat er mir auch mal erzählt. Mhm. Und der hatte auch immer ein Problem mit Gott, dem Vater, und dann hat er mir erzählt, und wo es ihm völlig klar war, er war in Israel, er hat eine Reise gemacht, da war es irgendwie nachmittags, und da sieht er einen kleinen Jungen, so, ich hoffe, ich kann offen hier reden, gell? Der kleine Junge war so ein Jahr alt und hatte nur eine Windel an, ja, aber die war, Entschuldigung, vollgeschissen, ja. Der kleine Junge konnte kaum laufen, hat so ein bisschen getapst und immer ein bisschen gewackelt. Und dann kommt sein Papa von der Arbeit. Und er sieht seinen Papa. Und dann steht der Kleine auf, läuft auf wackeligen Beinen mit der vollgeschissenen Windel seinem Papa entgegen, die Arme nach oben und rief Abba.
Okay.
Abba. Und dann hat mein Bekannter, der Psychologe, gesagt, und da habe ich es verstanden. Wie sehr es auch in meinem Leben stinkt. Wie sehr ich auch Probleme habe, zu laufen und meinen Weg zu halten. Ich darf zu Papa kommen, so wie ich bin. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht. Wenn alle gegangen sind, er ist da. Wenn alle dich ablehnen, er ist da. Zu ihm kannst du kommen, Papa sagen. Das habe ich auch für mich mitgenommen und in meinem Leben. Ich laufe manchmal auch nur auf sehr wackeligen Beinen in verschiedenen Bereichen. Und in manchen Punkten in meinem Leben stinkt es auch noch. Aber Papa ist da.
Das ist doch schön. Du hast gesagt, du hast einen Sohn, du hast noch eine Tochter, ne?
Genau, meine Tochter, also wir haben jetzt 2020, die ist 11.
Okay. Jetzt muss ich fragen, hattest du schon Kinder vor 37?
Vor 37?
Bevor du dich mit deinem Vater versöhnt hast?
Ja, mein Sohn, ja, okay. Genau.
Wie war es denn für dich als Vater, dem vielleicht die Vaterrolle gefehlt hat, sich da rein zu versetzen, ich habe jetzt ein Kind, Und wenn ich jetzt meinen eigenen Vater anschaue, passen meine Gefühle zu meinem Kind gar nicht zu dem, was ich mit meinem eigenen Vater erlebe.
Was ich vorher noch sagen wollte, weil du gesagt hast, wie habe ich drauf reagiert, wenn Christen über Papa so gesprochen hat, ich bin diesen Sätzen oder diesen Vorträgen aus dem Weg gegangen.
Okay.
Ich hätte früher einen Vortrag von mir, nach 5 Minuten wäre ich aufgestanden gegangen.
Mhm. Okay.
Dann hätte ich gesagt, der Typ, der hat es ja nicht alle.
Mhm.
Weil das meine Wunde war.
Mhm.
Ja. Und mein Sohn ist Jahrgang 1994. Okay. Doch 1994. Ich muss gerade überlegen, ja, wie die Zeit vergeht. Ja. Und ich gehöre zu den Vätern damals, die gesagt haben, ich will es besser machen wie mein Vater.
Mhm.
Und da sage ich immer so den Leuten, jetzt bist du schon ein Getriebener.
Okay. Ja. Okay.
Es ist nicht mehr Liebe deine Motivation, sondern Wetteifern. Das geht in die Hosen.
Okay.
Mein Vater hatte 3 Dinge grundlegend falsch gemacht. Er hat nicht gearbeitet, er hat geschlagen und er hat gesoffen.
Mhm.
Also war für mich klar, ich darf niemals zuschlagen, das ist auch gut so.
Mhm.
Ich darf nie was trinken. Ja, ich war vielleicht 6 oder 7 Mal in meinem Leben betrunken.
Mhm.
Ich muss ganz viel arbeiten, ganz viel.
Ja. Okay.
Und ich war im Prinzip getrieben von dieser Wunde und es meinem Vater zu zeigen und meinem Sohn zu beweisen. Und diese 3 Fehler wollte ich nicht begehen und habe mich im Prinzip dazu entschlossen, 10.000 andere Fehler zu machen.
Okay.
Ja.
Okay, und erst nachdem du dann, also hat es dann quasi angefangen mit der Heilung zwischen dir und deinem Vater?
Genau.
Dass dann quasi du, sagen wir mal, in die Vaterrolle besser reingewachsen bist?
Genau. Ich habe zum Beispiel, wenn du ganz viel in deinem Leben seelisch und körperlich aufs Maul bekommst, gell, dann versuchst du natürlich der Welt irgendwie zu beweisen, jetzt habe ich es geschafft, bin stark und mir kann keiner mehr was, ja. Ich habe nie über Niederlagen gesprochen. Ich habe meinem Sohn, als der 12, 13 war, er hat nie meine Tränen gesehen, nie.
Mhm.
Also wusste irgendwann mal mein Sohn nicht, wohin mit meinen Tränen.
Ja.
Ich habe ihm nie erzählt, ja, von Niederlagen, von Schuld, von Dingen, die in meinem Leben nicht in Ordnung waren. Ich habe auf andere gezeigt und bei mir war ja alles okay und das war das Schlimmste. Ich glaube, wir brauchen noch Vorbilder, die uns erklären, wir dürfen Fehler machen, wir dürfen schwach sein. Und das habe ich nicht gemacht, ja.
Okay.
Und mir hat mal ein 17-jähriger Junge, der galt als gemeingefährlich in einer Schule und stand kurz vor dem Schulausschluss.
Mhm.
Sind wir immer die Liebsten, ja. Ich liebe diese Leute echt. Und der rannte mir nach dem Schulprojekt hinterher, stand bei mir am Kofferraum im Auto, weint und sagt zu mir, Micha, wir haben Lehrer, die uns in Mathe und Deutsch unterrichten. Aber es gibt keine Lehrer, die uns zeigen, dass wir weinen dürfen, dass wir verlieren dürfen und dass wir Fehler machen dürfen. Da gibt es keine Lehrer.
Mhm.
Und ich hoffe immer, mein Leben, meine Geschichte soll nur ein bisschen Hoffnung wecken, die Menschen auch animieren. Wir brauchen diese Lehrer. Und wenn du das jetzt hörst und Mann bist, sei einer dieser Lehrer. Ja? Erzähl nicht von deinen Erfolgen, die interessieren noch keinen Menschen. Deine Niederlagen sind viel kostbarer.
Die Macht der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Wir Christen, uns fällt uns so schwer, Liebe auszusprechen. Ja? Mhm. Und wir reden immer von Geschwister. Ich habe meine eigenen Geschwister erst mit 37 Jahren in den Arm nehmen können.
Okay.
Ich konnte das nicht. Ja? Mhm. Wir wollen immer die ganze Welt verändern und da Frieden in Jemen, Afghanistan und Syrien. Wir schaffen es nicht mal, unseren Eltern und Geschwistern zu sagen, ich habe euch lieb.
Mhm.